Grüezi miteinander. Ich begrüße ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Hubis Bundeshaus, heute ausnahmsweise mit dem Bundeshausredakteur von der Weltwoche, Hubert Moser. Vielen Dank, dass du Zeit hast. Du hast vorhin hast fast schon echauffiert dich ausgelassen über die Schweizer Asylpolitik, bevor wir zum Jahresrückblick kommen. Hubi, wieso ist das so? Was regt dich so wahnsinnig auf über die Schweizer Asylpolitik, Migrationspolitik, die hier in Bern stattfindet?
Ja, also, was mich vor allem aufregt, ist, dass die hier im Parlament darüber nicht diskutieren wollen. Das war ein Vorschlag da, dass man jetzt mal die ganze Asylpraxis, die Baumschneider im letzten Jahr eingeführt hat, stillschweigend alles wohlgemerkt, dass man die hier debattieren darüber und das wieder rückgängig macht, dass Muslime einfach aus Afghanistan oder Afghanen einfach automatisch Asyl bekommen hier. Und da hat man gar nicht diskutiert. Da hat der Fisch ist aufgestanden und hat gesagt, nein, es gab ein Bundesgerichtsurteil dazu und es gab zudem einen neuen Chef im Migration- bzw. Justizminister, der Beat Jans, der gewählt wurde vor drei Wochen. Und muss das jetzt zurück an die Kommission schicken. Und hier hat Ständer an den Titel genau das Gleiche gemacht damit. Was ich einen Skandal finde, ist, dass das Bundesgericht da solche Urteile fällt. Ich meine, das Urteil, wenn man das anschaut, das ist einfach haarsträubend. Die stützen sich da auf irgendeine linke NGOs und so. Ich verstehe nicht, wie man so etwas fällt. Das hat irgendwie fast Signalwirkung für alle Muslime auf der ganzen Welt, hier in der Schweiz Asyl zu bekommen.
Man muss vielleicht noch kurz präzisieren, das Bundesverwaltungsgericht hat zwei Afghaninnen stattgegeben, die sich beschwert haben, weil ihr Asylgesuch abgelehnt worden ist. Und wieso ist das genau so wahnsinnig ärgerlich zu seiner Sicht gesehen, wieso ist da quasi, du hast etwas geschrieben gehabt von der Gewaltenteilung, die da verletzt ist, wieso hast du das Gefühl, sei da die Gewaltenteilung von der Schweiz, ja, wenn nicht tangiert, sondern vielleicht sogar verletzt oder der Grundsatz von der Schweizer Demokratie, wieso sind die da nicht gewahrt?
Ja, ich meine, die sollen Recht auslegen, das Bundesverwaltungsgericht und Bundesgericht, aber nicht Politik machen. Und ich stelle einfach fest, dass die immer mehr Politik machen. Das ist der einzige Fall. Gut, das ist jetzt, ob es jetzt hier in Politik direkt eingemischt wird, aber es ist doch kein Zufall, dass die wenige Tage von der Debatte hier mit dem Urteil über die zwei Afghanen, wo meines Erachtens zu Recht hier das Asyl nicht bekommen haben, weil die sind zuerst in Kasachstan gewesen, eine und die andere in Indien, und die sind nachher zurück nach Kabul und da behauptet, da haben wir einen Stein weggelegt und darum müssen die Schweiz denen Asyl hier geben. Sie haben nicht in Kasachstan oder in Indien Asyl hinterlegt, wenn es so schlimm ist und so. Aber das Gleiche, das Problem ist einfach, dass hier die nicht wollen darüber diskutieren, über das Problem. Und alles, was Asyl ist und von der SVP kommt, wird abgeklemmt. Und da macht euch die FDP, die ja immer sonst sich vor der Wahlen als Asylpartei hat wollen, macht da mit den linken Kreisen und so.
Bemerkenswert ist ja vor allem, dass die EU gerade ihre Asylpraxis verschärft. Aus welchem Gesichtspunkt ist es für dich bemerkenswert oder erstaunlich vielleicht auch sogar?
Ja, du bist auch da gewesen. Wir haben jetzt gerade unten mit Tommy Matter geredet und so, wo sich ja auch darüber massiv aufregt. Und zwar zu Recht, weil er uns sagt, die Schweiz, die Asylpolitik, die EU macht in der Zwischenzeit die rechte Asylpolitik, die Schweiz, die setzen alles um, was die Schweiz abgelehnt hat. Beispielsweise wollen die Auffanglager machen für abgewiesene Asylbewerber an der Grenze und die möglichst das scharf bewachen. Wir sind wohl das einzige Land in ganz Europa, wo die lascheste Asylgesetzgebung hat.
Wenn du jetzt das Jahr 2023 ein bisschen Revue passieren lässt, jetzt sind wir am Ende von dem Jahr, wenn ich dich frage, wie steht es um die Schweiz, was ist deine Antwort?
Das habe ich jetzt nicht ganz begriffen. Wie stark ist die Schweiz?
Nein, wie steht es um die Schweiz Stand jetzt?
Ja, also wir sind da drauf und dran, die Schweiz aufzugeben. Wir ist immer mehr diesen internationalen Kraft Auftrieb gegeben. Ich meine, wir sind gut in der Welt eingebettet, so wie wir sind. Wir sind das globalisierte Land. Da müssen wir nicht noch Türen weit aufmachen, damit möglichst viele Leute hier von der Schweiz profitieren können. So. Wir sollten Israelite sorgen, woher es ist, und das nicht machen. Und gerade mit mit den Pfeilern, die wir haben, mit Neutralität, denen haben wir einfach nicht gesorgt. Das sagen sie trotzdem. In der Ukraine sagen sie und sagen sie einfach dran. Da werden Gesetze beschlossen, Waffenausfuhr beschlossen, dass man die limitiert. Und wenn es gerade so opportun ist, dann machen wir gerade wieder das Gegenteil. Und die gleichen Parteien, die das Gegenteil macht, die ganze Geschichte mit dem Wiederausfuhren von Waffen, die hat man jetzt wieder rückgängig gemacht. Obwohl man 2 Jahre darüber abgestimmt hat und das beschlossen hat, dass das einfach nicht geht. Und jetzt machen sie das Gegenteil wieder, mit der Hilfe der Mittepartie, weil das jetzt gerade opportun ist mit der Ukraine und so.
Wir haben wahnsinnig viele grosse Ereignisse, beziehungsweise politisch ja, grosse Ereignisse gehabt, das Jahr, Wahlen, Bundesratswahlen, Selenskyj hat geredet im Nationalratssaal, Berse war ein Riesenthema, Corona-Leaks, all das Zeug. Was war für dich rückblickend das Ereignis des Jahres?
Ja, eins der wichtigsten Ereignisse für mich ist natürlich die Credit Suisse-Pleite, die ja nie Pleite in dem Sinn ist, weil sie ja von der UBS gerettet worden ist. Aber da hat die Schweiz natürlich massiv wieder intervenieren, um eine Grossbank zu retten. Obwohl das die Grossbank sonst immer so verächtlich auf die Politik und auf die ganze Bundesbahn schaut und so. Ich finde das ein bisschen komisch. Was ich da besorgniserregend finde in dem ganzen Umzug ist, dass man das eigentlich schon seit dem Oktober und November weiss, dass es um die Bank nicht geht ist. Und dass man da hin und her geschoppelt hat, Lösungen und so. Und am Schluss mit Notrecht quasi operiert hat, um die Bank zu retten und dann noch Garantien von Hunderten von Milliarden müssen abgeben, damit der Deal, die Übernahme von der CS durch die UBS stattfindet.
Was ist vielleicht das Highlight vom Jahr, das positive Highlight von dem Jahr?
Also aus meiner Sicht ist das positive Highlight von dem Jahr ganz klar, dass die SVP die Wahlen gewonnen hat. Das zeigt schon, dass die Bevölkerung in der Schweiz will, dass man hier vor allem ausländerpolitisch und asylpolitisch eine Regel schiebt und dann nicht mehr hier alle Leute ins Land lassen, wie man das hier macht. Das ist sicher mal eins. Und das Zweite ist natürlich auch, dass in dem Land trotz aller Sachen, die schief gehen, das immer noch halbwegs funktioniert. Aber das wird eine Frage von Zeit sein, bis das nicht mehr funktioniert. Weil es ist schon jetzt gewisse Services und gewisse Sachen am Limit, wo man Schweizer Qualität für einen gesagt hat, kann man heute sagen, oh, jetzt sind wir bald im Mittelfeld und so. Und das könnte eine Gefahr sein. Aber sonst müssen wir sagen, dass wir immer noch gut bestanden. Die Arbeitslosigkeit ist extrem tief, unsere Wirtschaft geht noch halbwegs. Das zeigt, wir suchen immer noch Fachkräfte. Das zeigt, dass wir irgendwie doch noch gut dastehen in der Welt.
Wer ist für dich der Politiker? Wer ist für dich Politikerin vom Jahr?
Also es gibt für mich nicht eine Politikerin, sondern einen Politiker des Jahres. Und das ist für mich der Gerhard Pfister. Obwohl er mich den letzten Tag mit der ganzen asylpolitischen Entscheidung aufregt. Aber es ist einfach eine Tatsache, dass der da Geschichtsschiene macht, war da wer in den letzten Monaten gewonnen hat, durch den minimalen Sieg, den er hatte, aber plötzlich eine Bedeutung bekommen hat, wo er da entscheidet. Zum Beispiel gestern hat er mit seinem Ordnungsantrag die Motion von Gregor Rutz gekillt, um für über die Afghanen zu reden. Aber er hat schon vorher nach der Wahl plötzlich auf Töne angeschlagen, wo sehr herzig waren und also wie er der grosse Chef von Bern war und so. Wenn man das einmal weglässt, wo sicher ein bisschen Schau und so ist, denke ich, dass er massiven Einfluss gewonnen hat in diesem Jahr.
Die Absteigerin vom Jahr, der Absteiger vom Jahr?
Der Absteiger vom Jahr ist für mich der Thierry Burkhardt von der FDP. Ich glaube, was da abgegangen ist seit der Wahl in seiner Hinsicht, das ist ein bisschen schwierig. Und er hat einfach... Er hat das Problem, dass er alle Kritik persönlich nimmt so, und dass er sofort da falsch reagiert. Also, zuerst hat er lange nichts mehr gesagt nach der Wahl und dann taucht er in der Rundschaft auf und sagt plötzlich das Falsche, indem er sagt, er hätte da soziale Kontrolle durchgeführt bei den Bundesratswahlen. Das kommt nicht gut an. Und nachher kommt auch raus, dass irgendwelche Leute unsere Kommissionspräsidien gedrängt haben, wie der Hans-Peter Portmann, der eigentlich APK-Präsident hätte sollen werden. Dann haben sie entfernt und stattdessen der Laurent Werl installiert. Der Jaulselin, der bekannt ist für seine grünen Positionen, haben sie aus der Urkirche genommen. Das zeigt alles zusammen von einer Partie, die plötzlich im Abstieg ist und wo eigentlich völlig den Tritt verloren hat. Der hat die Partie nicht im Griff. Es tut mir leid. Ich wünschte mir, es wäre anders. Er wäre auf Siegeskurs. Aber das ist leider nicht so. Und darum ist er für mich der Absteiger des Jahres.
Was muss er vielleicht machen, wenn wir gerade bei dem sind? Oder? Wenn ein bisschen versöhnlichere Töne, ein bisschen lichtblickendere Töne von dir hören. Was muss er machen, um das Ruder jetzt bei der FDP umreißen und das vielleicht doch noch eine bessere kommt? Was würdest du am Parteipräsident Thierry Burkhardt jetzt raten?
Ja, ich würde mir sagen, dass er die irgendwann mal eine klare Linie durchgeht und dass er die Leitmacke irgendwie auf Kurs hinter ihm bringt. Man hat einfach im Moment nicht das Gefühl, dass die Partei lust auf was er macht. Also ich meine, der hat ja eine Wahlallianz eingegangen mit der SVP und so, aber da hat er nachher plötzlich links und rechts von seiner Partei alle aber gegen die Wahlallianz erschießen. Das zeigt nicht gerade, dass er die Partei im Griff hat. Also da hat er sicher noch etwas zu machen, wo er da die Vertrauensfragen sollte stellen seiner Partei und nachher sollte alle zusammen da marschieren, wie sie das abgemacht haben. Aber vorläufig sind das komische Botschaften, die da kommen. Wenn es der linke Jauslin drauf dient, unser UREC, weil es Energiepolitik links ist und dann in der APK installierst mit dem Laurent Wehrli, Etatist, also vom linken Flügel von der FDP, da sieht man nicht ganz, was die ist. Also, das heisst, dass die europapolitisch eher links marschieren und energiepolitisch rechts und so. Das ist ja so wischiwaschi, GLP-mässig. Und die GLP, das wissen die, brauchen es wirklich nicht. Also.
Wie vielleicht, oder nach den Wahlen haben wir viel gelesen von dem Rechtsrutsch, von dem Parlament, wo nachher rechts, wo konservativer wird und so. Was ist jetzt haben wir die erste Session, ist jetzt fast fertig. Was ist dein Eindruck, wie rechts ist das Parlament, wie bürgerlich ist das Parlament? Was erwartet uns 2024?
Ja, in der Regel sind ja sehr austariert und so diskutieren. Aber es gibt ja ein paar Felder, wo man merkt, ob das Parlament nachher eines von denen ist, asylpolitisch. Und das hat man gestern gesehen. Die haben das mit 10, 12 Stimmen verloren im Nationalrat, dass man über die Afghanen diskutiert. Das heisst, das ist nichts von links. Das ist eher eine linke Mehrheit, die da ist. Und die paar die Sitze, wo der Nationalrat, wo der SVP dazu gewonnen hat, die machen einfach das Gewicht nicht aus, weil die FDP nicht geschlossen rechts stimmt und weil die FDP schwach ist.
Wir haben zwei Parteipräsidenten, die mehr oder weniger inoffiziell, offiziell schon vakant sind. Das eine ist der Parteipräsident der Grünen, Baltasar Glättli, wird zurücktreten. Das andere ist, wie du geschrieben hast, der Marco Chiesa, der ziemlich sicher, vermutlich, wohl ins Tessina wandert und dort ein Amt in Angriff nehmen wird. Wie siehst du die präsidialen Stühle? Wer folgt da an? Wer sind da die Köpfe, die Personen, die rausstechen, die in Frage kommen? Wie siehst du das?
Also, wenn ich das so richtig jetzt beurteile, aber das kann ich für diese, wird bei den Grünen mit großer Wahrscheinlichkeit hat die Florence Benzekofer eine Chance, das als Co-Präsidentin. Sie hat gesagt, wenn sie machen, nur als Co-Präsidentin, das zu übernehmen. Und das finde ich nicht so schlecht, weil sie nicht so sektierisch ist. Ist eher mehr so der Typ, der eine gewisse Ausstrahlung hat, der so einen guten Groove hat, gute Dinge und wo es mit den Leuten gut hat. Anders hat zum Beispiel der Baltasar Glättli, der seine Dinge hat, seine Scheuklappen, missionarisch aufgetreten ist und irgendein Wehen hat der Einfluss gehabt, dass er nicht alle will erziehen. Das hätte sie nicht. Also, es wäre sicher ein Gewinn für die Partei, wenn sie die Baselbieterin, aber die Florence Benzekofer, ans Präsidium kennt die Tür. Beim Chiesa ist, wie du gesagt hast, gell, da ist, das ist gerade der Tommy Matter für mich. Ist wie, das sagen sie einfach nicht, gell. Ich meine, du hast ja das selber erlebt, wo wir jetzt vorher jetzt, haben wir jemanden darauf angesprochen. Der ist immer so, da sagen sie, er geht auf die Lenzerheide, wenn man sich fragt, was macht er denn jetzt? Und der haut einen Job zusammen. Also da ist schon etwas drin, das probieren zu verschwiegen und das zeigt mir, dass irgendwie krampfhaft probieren, die eine Lösung zu finden für das Präsidium von der SVP. Also, rein Ding, würde ich mal sagen, wenn sie jetzt nicht noch bearbeiten und kehren, wird er, das ist ein Frühling, um Exekutive von Lugano kämpfen und das ist fertig mit Präsidium. Das liegt nicht in Madrid an. Das war immer schon sein Herzenswunsch gewesen. Er will in die Exekutive für in ein paar Jahren nachher Stadtpräsident von Lugano zu werden. Und für das muss er aber jetzt kandidieren. Ich nehme an, dass er das machen will. Er hat ein Jahr gemacht, wo er seine Partie gewonnen hat. Er hat ein paar Erfolge. Im Tessin haben unter ihm die SVP massiv zurückgelegt und haben die Lega als Rechtspartei übertrumpft jetzt. Die Lega ist jetzt Juniorpartei und die SVP geht rechts auf Donau. Jena Stemder hat jetzt gewonnen mit dem Käse. Ich glaube, er kann sich jetzt hier gehen, ohne dass er sich Vorwürfe machen muss. Ob die nachher da Nachfolger finden, das ist eine andere Frage. Ich weiß nicht. Der naheliegendste von diesen Nachfolger wäre der Marcel Dettling. Aber der vor 4 Jahren nicht will, aber jetzt will, ist eine andere Frage.
Und wer wäre der Beste?
Ja, ich glaube, es gibt zwei. Der Marcel Dettling wäre für die Partie sicher der Beste. Oder? Der hat eine gewisse Ausstrahlung. Der wäre vielleicht als Frau Esther Friedling, glaube ich, ein bisschen weniger geeignet für das Partiepräsidium. Die ist mir fast harmoniebedürftig für das Amt und so. Also, nachher, wer war denn noch? Ich weiß nicht, der Tommy Matter wird es kümm machen, oder? Der Alfred Heer ist noch so einer, der noch so ein gewisses Ding hat. Aber ich weiß nicht, vielleicht, der Heer ist vielleicht schon fast ein Spur zu aggressiv für das Amt und so. Also, meines Erachtens, natürlich kennt man nicht alle, aber... ist für den Dettling der Beste. Und der größte Absturz war, wenn ich einen Struppler oder weiss nicht, zum Thurgau-Präsident mache. Es war ein flotter und ein Lieber, aber da bei der Kommunikation hoppert es noch gewaltig.
Jetzt haben wir, kommen wir zu den Medien. Ein Jahresrückblick von den Medien. Jetzt haben wir gestern den Entscheid bekommen, dass die Kolumnistin vom Jahr, heb dich fest, Hubi, Jacqueline Badran geworden ist. Was sagt das, dass Jacqueline Badran Kolumnistin des Jahres von der Schweizer Medien wurde, über die Schweizer Medienbranche aus?
Das sagt nichts über die Medien aus. Das zeigt einfach, dass die Juroren, die da sind, einfach alle zusammen links stehen und einfach ein Blabla ist. Das ist einfach, das kann ich nicht ernst nehmen. Sorry, aber das kann ich wirklich nicht ernst nehmen. Wer solche Dinge gewählt, das zeigt doch schon, welches Geistesding das die sind. Was soll dann denn? Ich lese die Kolumne. Ich mag die Jacqueline Badran, so wie das geht, gut. Aber das, was sie schreibt, also wirklich Pipifox, also bitte.
Und wie würdest du die Gesamtbeurteilung, was für eine Gesamtbeurteilung, was für ein Zeugnis stellst du den Schweizer Medien aus von Jahr 2023?
Ja, das ist gemischt. Die machen zum Teil gute Bücher. Sie machen bis in die linksten Blätter, wie die Woz oder andere, die machen teilweise gute Geschichten. Aber wo es um Geschichten geht, es gibt so einen Grundtrend, alle gegen die SVP. Und das finde ich einfach so, es ist einfach billig. Das ist einfach nicht Journalismus. Da wird einfach Politik gemacht in dem Ding. Genau das, was sie eigentlich der Wahlwoche vorwerfen, machen sie auf der Linksseite das. Die machen ja gar nicht, die wollen einfach ihre linke Haltung, das ist einfach die richtige. Und dann geben sich irgendwie immer so staatsgläubig, was der Bundesrat sagt, ist oberste Wahrheit. Ich meine, Politik ist ein Geschäft, wo es um Macht geht. Und da probiert jeder, das Stück Macht an sich zu reissen. Und die Medien haben die Aufgabe, da dahinter zu blicken und alles zu machen, für das aufzudecken. Aber wie lange ist ja immer mehr an Deckel? Ich meine, hier Bundesbahn macht ja der Laden dicht. Wo kommt ja kaum mehr direkt an einen dran oder so. Die haben da über ein Heer von Kommunikationsleuten aufgestellt. Und da wehrt sich eigentlich gar keiner mehr. Das nehmen wir einfach in Kauf, dass wir mit Mails mit denen müssen verkehren. Und wenn wir Schweine haben, am 6. Uhr Abend eine Antwort bekommen, wenn am 10. Uhr ab 6. Uhr keiner mehr da ist, um eine Nachfrage zu stellen.
Wie hat sich das in den letzten In deiner Zeit hier im Bundeshaus, wie hat sich das genau verändert? Oder die Medienschaffenden, wie war der Groove früher gewesen? Wie ist es jetzt, wie ist die Stimmung, wie ist die Staatsgläubigkeit, wie ist die politische Haltung, wie hat sich die Schweizer Medienbranche in diesen, man kann sagen, oder in diesen 30 Jahren, über 3 Jahrzehnten, seit du hier im Bundeshaus bist, wie hat sich das genau verändert?
Also hat sich so verändert, dass hier massiv mehr Leute, die hier Zeitungen und Ferien waren, jetzt in einem Bundesamt, in einer Kommunikationsstelle hocken. Das ist eins. Aber das Wichtigste war das. Man hat früher in einem Bundesamt anrufen. Man hat dem Sekretärin oder in dem Informationschef anrufen, ob der Direktor vom Bundesamt bitte zurückleiten kann. Und dann hat er zurückgeleitet. Und mit dem können wir zu Mittag essen. Noch. Das ist fertig heute. Das ist Finish. Da hat man jetzt ein Informationsapparat fertig gesetzt und hat zudem alles zusammen in ein Departement, in einer Informationsabteilung von diesem Bundesrat zentralisiert. Es gibt schon noch Abteilungen, wo es nicht so noch nicht so fest ist. Aber warum kümmern wir an irgendeinen Bundesamtdirektor da, wenn man im falschen Medium ist? Sowieso nicht. Und das ist natürlich ein Manko, weil die Leute sind an der Front, die sind da, die wissen genau, was passiert, der und der, weil die sind am nächsten von der Dossier. Und der kommt die Dossier zuerst in die Departemente und der erfahren wir erst darüber, wenn schon alles zusammen von diesen Partieapparaten abgefehlt ist, wurde darüber Bescheid.
Jetzt vielleicht, oder, du kommst schon langsam ein bisschen in Rage. Die letzte Frage, was regt dich am meisten auf über Bundeshausjournalisten aktuell? Was nervt dich persönlich über die Medienbranche aktuell am meisten, wenn es um die Schweizer Politik geht?
Ja, ist die vorgefasste Meinung gegen die SVP, die Antikoalition, die von der SP gesteuert wird und geschürt wird über Twitter und andere Kanäle, dass die aufnehmen und so weiterfahren und dass in diesen Redaktionen alles linke Journalisten hocken mit 80%. Ich nehme nur ein Beispiel. Der einzige Mensch, der vom Tagesanzeiger in der Bundeshaus, also der Tage hat ja Kündigungswelle ausgebrochen. Der Einzige, der hier zu Bären gehen musste, ist der, der SVP noch ansteht. Also das sagt, glaube ich, gerade alles. Ich finde das eine absolute Schweinerei und ein Skandal.
Und wenn wir jetzt so kurz ein bisschen versöhnliche Töne anklingen wollen, es geht Richtung Weihnachten zu. Hubi, wie feierst du Weihnachten?
Weihnachten feiere ich mit meiner Familie in Trogen. Wir haben ein wunderbares Nacht und dort haben wir das Gemüte ausgeklingen und ich hoffe, es schneit ein bisschen, dass da vorne ein bisschen Schnee noch ist und so.
Gehst du in Kille?
Nein, in Kille gehe ich nicht. Aber obwohl ich das schätze, erstens ist Trogen ein protestantisches Ding und ich bin katholisch aufgewachsen. Und bei den Katholiken haben wir immer eine Mitternachtsmesse und da sind alle immer gegangen. Und da sind alle immer die neuesten Kleider gezeigt, wo es Weihnachten bekommen hat. Das war immer schön gewesen und so. Ich habe ja als Messdiener früher da die Mitternachtsmesse verdienen. Und das war immer sehr nachts. Aber heute ist das eigentlich nicht mehr so aktuell. Und die ganze Kille hat eigentlich total an Bedeutung verloren. Nicht schon Fasten, nicht schon Weihnachtsessen. Letztes Mal hat mir gerade ein Theologe gesagt, die Kille sind völlig am Zusammenbrechen. Und dann laufen die Leute alle zusammen, massiv davon und so. Ich finde das schade. Ich finde, das ist ein Ausdruck von unserer Kultur. Egal, was gemacht wird und so. Ich würde nie unsere Kille austreten. Egal, was ich mache, obwohl dass ich eigentlich ein Ungläubiger bin. Aber das ist ein Zeichen von meiner Kultur. Ich bin römisch, katholisch und auch so werde ich sterben.
Was ist der Sinn vom Leben, Hubi?
Ja, dass man hier nicht zu grossen Schaden anrichtet und ein paar gute Sachen macht gegenüber anderen. Und das ist für mich schon genug. Man ist nicht gross, dass man probiert zu leben und die Schönheit von der Welt sieht. Wenn ich wohne im Appenzell, das ist eine wunderschöne Region da. Also viel mehr müssen wir da nicht machen.
Vielen herzlichen Dank, Hubi. Euch danke ich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund. Wir wünschen Ihnen wunderschöne Weihnachten, ein schönes Jahresende, einen guten Rutsch. Bleiben Sie uns treu und bis zum nächsten Mal im neuen Jahr, wenn es wieder heisst Hubis Bundeshaus, mit dem Hubert Moser von Bern. Vielen Dank.